Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Jan Wieseke.
Hallo, vielen lieben Dank, liebe Claudia.
Bewusst in Titel sozusagen ein wenig neidisch sozusagen auch verkündet. Ich finde es sehr großartig, wenn man sich so viel Zeit, so viel Ressource und nimmt, sich in einen Professor Doktor sozusagen hineinzuarbeiten. Ich finde es großartig, dass du bei mir bist. Warum? Weil du Gründer des Sales Departments bist, der Sales Management Department bei der RUB, also sprich der Ruhr-Universität Bochum. Und das, wie ich jetzt bei dem Vertriebsmanager-Kongress gelernt habe, der einzigste ist europaweit. Und ich als Bauchgefühl-Vertriebler finde es einfach mega, dich vor ein paar Jahren entdeckt haben zu dürfen, weil ihr sozusagen mit eurem Sales Management Department auch mal die wissenschaftliche Seite beleuchtet. Und insofern freue ich mich total auf die nächste halbe Stunde mit dir, lieber Jan.
Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf und ja, ich bin ganz gespannt auf deine Fragen.
Ja, sehr gut.
Und den Austausch.
Sehr schön. Ja, du bist ja tatsächlich schon seit 16 Jahren in Bochum sesshaft, sozusagen mit mit der Uni-Arbeit. Und hast einen wunderbaren Ansatz, auch nicht nur Theorie, sondern auch sehr viel Praxis in die Uni zu holen und arbeitest da auch ganz toll mit viel Mittelstand und einfach größeren Unternehmen, also ich letztendlich die Bandbreite. Das finde ich als Praktiker ja auch sehr inspirierend, weil das ist ja für die Studierenden einfach wunderbar. Aber vielleicht gibst du auch nochmal, weil es ja so einzigartig ist, vielleicht auch nochmal eine kurze Intro zu dir, wie es dazu kam und beziehungsweise auch vielleicht die Überleitung gleich schon im Sinne von wie baut sich denn so eine Lehre eigentlich auf, also im Bereich Sales, weil das ist ja oftmals, denkt man, oh Gott, das ist ja eigentlich sehr praxisnah, wie willst du dann da theoretisieren? Und das finde ich natürlich für alle Vertriebler da draußen auch besonders spannend, da mal Einblicke zu gewinnen. Aber vielleicht erst der...
Das waren ja mehrere Fragen in einer.
Ja, genau.
Also erstmal, wie bin ich dazu gekommen? Das war wie bei sehr vielen, die da draußen sich für Vertrieb begeistern und in dem Themenfeld auch tätig sind, Zufall. Mhm. Aber wenn dich das einmal packt, die Faszination Vertrieb, dann lässt sich das ja nicht mehr los. Ne? Das hast du ja auch in dir. Und das war bei mir genauso. Ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe Psychologie studiert.
Ah, spannend.
Und hätte ich damals gewusst, dass man im Vertrieb, ne, steckt ja eine ganze Menge Psychologie. Mhm. Und das aber zu verbinden mit den harten Zahlen, messbar, diese Messbarkeit im Vertrieb, ist eine wissenschaftlich gesehen sowieso eine Faszination. Und jetzt kommt das, was du gesagt hast, dazu, dass wir eigentlich, was sollen wir denn ausbilden, wenn nicht mit Unternehmen? Mhm. Wozu sollen wir denn forschen, wenn wir nicht von den Unternehmen die Fragestellung kriegen? Das ist eine so angewandte Wissenschaft, die dann eben Sozialpsychologie verbindet mit Maschinenbau zum Beispiel, wenn es um innovative Techniken geht, wo eine IT eine Rolle spielt. Das ist so interdisziplinär, fasziniert mich und treibt uns um. Und wie du sagst, also wir haben immer Unternehmen dabei. Heute haben wir gerade 8 Praxispartner da von Großkonzernen, Evonik, UPS, Telekom, aber auch vielen Mittelständlern, die mit unseren Studierenden Verhandlungsmanagement üben, geführt durch einen Sales Excellence Manager von der Evonik.
Ja, mega.
Und das brauchen wir. Wir brauchen diesen Austausch. Und das ist auch das, was wir suchen.
Toll. Ja, und ich meine, nicht jeder sieht das so. Also ich bin ja auch an der Hochschule Bremen tätig, auch mit Praxisteilen. Also das heißt so eine Learners Company, so eine Praxiswerkstatt. Aber die haben es auch verstanden, dass es eben wichtig ist, diese Kombination zu haben. Aber nicht jede Uni hat das. Und insofern finde ich das total schön zu sehen, dass ihr da von vornherein auch so den Anspruch habt, da auch zu kombinieren oder diese Balance zu halten, weil this is it, ne? Also die Praxis zu haben.
Absolut, absolut.
Sehr schön. Und wie darf man sich das vorstellen? Ist es tatsächlich so ein 8-Semester-Studium? Ist es genauso, also bespickt mit Theorie, wahrscheinlich Psychologie ist da ein großer Teil, aber wie darf man sich das so vorstellen? Was
also
lernt
wir haben
man?
Ein Sales Management Master auf die Beine gebracht, so vor 7, 8 Jahren. Das ist übrigens auch der einzige Sales Management Master an einer Universität im deutschsprachigen Raum, was eigentlich eine Schande ist. Ne? Hochschulen, Fachhochschulen machen es ein Stück weit, aber auch nur punktuell und Universitäten gar nicht. Mhm. Bei 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland im Vertrieb, ne? Versus Marketing, wo es sicherlich weniger sind. Da haben wir aber 285 Lehrstühle und wie viele Studiengänge dazu. Und, die Frage war, wie wir Hilfe nochmal, einbinden?
Ja, wie letztendlich auch sich so ein Studium zusammensetzt. Also wie kann man sich das da vorstellen? Ja. Welche Fächer sozusagen sind eigentlich da?
Ja, richtig, jetzt habe ich. Also es sind 4 Semester im Master. Man hat also den Bachelorstudiengang schon hinter sich. Ist ja meistens eine breitere Ausbildung. Wir ziehen aus Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsingenieure, klassische Wirtschaftsstudiengänge. Sozusagen eine relativ breite Einflugschneise. Man sollte wissen, was zu BWL gehört haben. Und dann setzen wir darauf wirklich 4 Semester Grundausbildung, Vertrieb von Salesperson Perspective. Das heißt, was muss ich wissen, wenn ich da draußen unterwegs bin? Kann ich zum Beispiel bestimmte Verhandlungstechniken, das, was heute trainiert wird? Kenne ich den Challenger-Sale-Ansatz? Das ist ja auch da sind ja viele Fragetechniken, die man kennen sollte. Wie organisiere ich mich als Salesperson? Dann Sales Manager Perspective. Also was, wenn ich so die erste Führungsebene erreicht habe, wie steuere ich eigentlich so ein Team? Mhm. Wie kann ich so eine regionale Einheit führen? Was muss ich da beachten? Ne? Von Incentivierung, Training, Coaching. Ne? Und dann nächste Ebene, wenn ich eine strategische Perspektive erreiche, wie müsste ich eigentlich so eine Vertriebsorganisation durchchecken darauf, dass ich systematisch auch die Punkte finde, womit ich wachsen kann, wenn das das Thema ist, oder womit ich mehr Profit erreichen kann, also wenn Kostenthemen auch eine Rolle spielen. Und das wird dann angereichert auch durch Branchenperspektiven. Wir machen ja 90%, würde ich sagen, B2B- und Industriegütermärkte. Kann man uns vorwerfen, ne? Aber auf der anderen Seite ist das zumindest ein ganz wichtiges Feld für die deutsche Wirtschaft und europäische Wirtschaft. Deswegen haben wir, weil wir die Ersten sind, die es machen, uns mal darauf fokussiert. Und dann gibt es auch wissenschaftliche Punkte, wo man auch mit Daten arbeitet, wo man bestimmte Grundsatztheorien auch aus unterschiedlichen Disziplinen kennenlernt. Und das immer wieder mit Unternehmen zusammen. Mhm. Was wir ganz häufig zum Beispiel machen, ist, dass wir Dreier-Vierer-Teams machen und die bearbeiten ein Semester lang eine Aufgabenstellung, die aktuell ein Partnerunternehmen hat. Mhm. Das heißt, parallel laufen dann so 8, 9 Teams und die werden zu unterschiedlichen Fragestellungen gerade Antworten erarbeiten.
Ja, mega, weil das ist ja auch schon sozusagen dann so 2 Jahre ein permanenter Verlinkung zur Praxis, ne? Weil was ja einfach immer großartig ist, um beides miteinander zu verbinden. Okay, super. Das heißt, das vielleicht als kurzer Einblick für die auch Interesse haben könnten, auch bei euch mal einzutauchen als Student. Dann gibt's die Seite der tatsächlich Firmen, der Kooperation. Das finde ich jetzt auch nochmal spannend zu teilen. Also im Sinne von, wen sucht ihr? Wie könnte man sich theoretisch auch mit euch verbinden? Weil ich kann dazu nur ermuntern, weil ich selber ja dieses Praxisprojekt habe, wie bereichernd das einfach ist, sowohl für Studierende als auch für die Unternehmen, einfach diesen neuen, frischen Geist zu bekommen und da auch mit einer Universität zusammenzuarbeiten. Ne? Und was darf eine Firma erfüllen? Wie kann die sich an dich wenden direkt oder und was braucht's?
Genau, wir sind ja bei LinkedIn aktiv, nicht nur ich, auch mein Kollege Christian Schmitz. Einfach melden, also da gibt es keine Kontakthürde. Was sollte man mitbringen? Eine Bereitschaft für das Thema einzustehen. Wir haben ein Format, wo Unternehmen eng mit den Studierenden zusammenarbeiten, sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich. Muss ich aber dazu sagen, der Zirkel ist im Moment prall gefüllt. Wir haben eine kleine Warteliste. Das heißt, es kann auch sein, dass man mal eine Weile warten muss, weil wir müssen ja auch sehen, das muss ich dazu sagen, wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Studierenden. Wir wählen in den Masterbereich 32 im Jahr in etwa sind das, die wir da auswählen. Und die sind natürlich, wenn wir jetzt dann 50 Partnerunternehmen hätten, dann haben die Partnerunternehmen nicht mehr eine intensive Zusammenarbeit. Das heißt, das haben wir auch 10, 12 begrenzt. Und das ist eine Richtung. Eine andere Richtung ist, wenn es eher darum geht, inhaltlich zusammenzuarbeiten. Da haben wir das Sales Innovation Lab, haben wir das getauft. Da bringen wir die Unternehmen auf Augenhöhe zusammen, die Führungskräfte, zu den Themen, die uns auch definieren. Also wir sitzen Ende November immer zusammen. Und der Partnerkreis dieser Unternehmen, das sind auch zufälligerweise 10 andere, als die in dem Studium unterwegs sind bei uns. Und die sagen uns zum Beispiel, hey, schaut euch mal 2024, machen wir dieses Jahr Themen zu KI im Vertrieb natürlich. Könnte man sich denken, ne? Aber sehr viel Transformationsthemen. Also CRM ist ein alter Hut, aber wir haben immer wieder Schwierigkeiten bei der CRM-Einführung, wechseln gerade zu Dynamics oder zu Salesforce oder zu SAP und haben da Schwierigkeiten. Pricing-Themen haben wir dieses Jahr drauf, Gen Z-Themen. Und die definieren uns so 6 bis 8 Themen. Und wir bespielen die so, dass die Unternehmen dazu untereinander einen engen Austausch haben und wir aber extern Impulse setzen durch die sich mit dem spezifischen Thema auskennen. Das ist auch mal europaweit gezogen, dann ja, Inputgeber, Dozierende aus Wissenschaft und Praxis. Und da ist der Mehrwert, dass man wirklich branchenübergreifend ohne Wettbewerb im Raum frei sprechen kann. Ne? Was ist bei uns hat funktioniert, als wir Salesforce eingeführt haben, was hat nicht funktioniert oder Pricing und in der Krise war ein großes Thema, was sind eure Kniffe? Da tauschen die sich sehr eng aus.
Super.
Und drittes Standbein, ne, vielleicht nur kurz gesagt, wenn man jetzt spezifische Projektanfragen hat und sagt, da will man auch mal ein Beratungsprojekt haben, machen wir auch, haben wir auch einen eigenen Spin-off-Bereich dazu.
Ja, super. Und dann bist du ja auch, also Uni steht ja auch für Forschung. Und ich habe dann auch gelesen, dass du einer der raren sozusagen Vertriebsforscher bist. Und wie sieht das da aus? Hast du, ist es einmal pro Jahr, dass ihr irgendwie eine Forschungsarbeit startet? Oder sind das längere Prozesse? Und wie kann man vielleicht auch sogar als Firma darauf zurückgreifen, weil wir haben ja auch bei dem Kongress jetzt auch ein paar Auszüge von ein paar Dingen erlebt und die fand ich halt super spannend und ist auch, finde ich, total bereichernd für den Vertrieb insgesamt für DACH, ne?
Also erstmal, so, wenn man die Vision unseres Sales Management Departments nimmt, dann ist die Vision, dass wir psychologische Marktführer für das Thema Vertrieb sein wollen. Das heißt, wenn man an Vertrieb denkt, das ist ähnlich wie ein Tempotaschentuch. Ne? Tempotaschentuch denkst du ja auch, ne, warum verbinde ich die Marke damit? Ne? Man soll bei Vertrieb an Bochum denken, egal, ob man jetzt aus der Wissenschaft kommt. Also da ist zum Beispiel das Ziel, in den USA sollte jeder den Namen Bochum sollte man aussprechen können. Das ist für die eine sprachliche Hürde. Ne? Bochum,
Ja,
ne?
habe ich gerade dran
Und
gedacht, so
die
Bockum.
können das mittlerweile. Ne? Und das kann man ja messen. Ne? Da gibt es ja auch Rankings, wo man dann international sich einstufen kann. Und dass wir da unter den Top 3, 4 der Welt sind, ist ganz klar unser Anspruch auch. Ne? Und
Cool.
das kriegt man durch internationale Publikationen dann hin. Die Studierenden, die jungen Menschen sagen, hey, die Ausbildung zu Vertrieb kann ich in Bochum kriegen. Und die Unternehmen sollen sagen, hey, wenn ich eine Frage habe, die ich selber nicht beantworten kann oder ich brauche eine Systematik, ich brauche irgendeinen Anschluss an die Uni, dann sollten die auch an uns denken. Und das zurückgeschlagen und diese Verbindung aus Praxis und Forschung ist, wenn jemand da draußen ist und sagt, wir wollen gerade was verändern, wir planen gerade, pilotieren gerade irgendwas, das sind genau die Momente, wo wir Interesse bekommen. Bei uns nennt man das dann nicht Pilotprojekt, sondern Feldexperiment. Ne? Das heißt, wir gucken dann, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern zwei Unternehmensteile bekommen. Eine kriegt gerade neue CRM und bei dem anderen kommt das erst noch. Und dann schaut man sich zum Beispiel Performance-Zahlen an. Oder ich ändere ein Vergütungssystem. Und man schaut dann, wie verändern sich die Performance-Zahlen. Oder ich mache eine Trainingsmaßnahme. Bringt die was? Solche Änderungen, wenn die gemacht werden, immer gerne melden bei uns.
Okay, cool.
Dann
Das heißt aber,
können
das hört sich für mich so an, als wenn das wirklich spezifische Projekte dann sind, mit denen auch Firmen auf euch zukommen. Ich kenne es ja also auch von, ich sag mal, Uni Allgemeinarbeit, dass manche Professoren Lust haben, irgendwie tiefer in ein Thema einzutauchen und dann aus der Uni heraus so eine Studie initiieren. Gibt das bei euch auch?
Klar, aber jetzt war ja die Frage, was können Unternehmen sozusagen zu uns bringen? Also
Genau, genau,
wenn
genau.
das wäre ja der eine Weg. Der andere ist, dann merkt man das als Unternehmen sofort, dann werden wir ja vorstellig. Zum Beispiel haben wir jetzt aktuell eine Studie, die sehr, sehr weit ist dazu, was ist eigentlich der bessere Weg, wie ich segmentiere, sozusagen nach Bedarfs, man könnte sagen Bedarf oder Sprache, zum Beispiel Subindustrien bilde und wie priorisiere ich in den Industrien? Ne? Mache ich ABC-Kunden da drin und was ist der beste Weg, um diese Priorisierung zu machen? Ne? Mache ich das anhand von vergangenen Umsätzen? Schaffe ich das mit Potenzialschätzungen da reinzugehen? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege da draußen. Und wir haben da ein paar Erfolgsfaktoren, die darf ich jetzt noch nicht nennen, weil es noch nicht durch den Begutachtungsprozess gegangen ist. Ne? Aber da haben wir natürlich Hundertschaften von Unternehmen untersucht. Ne? Das ist dann sozusagen der breitere Ansatz. Aber es gibt beides. Sowohl das eine Unternehmen sagt, hey, wir haben eine Maßnahme, die wir gerade einführen, als auch dieses branchenübergreifende, breite, über viele Unternehmen hinweggehende Forschen.
Ja, sehr schön, cool. Und bei all den tollen Informationen und auch der Erfahrung, die du hast, was ist denn so dein Herzensthema? Also wo schlägt dein Herz höher nach all den Jahren und was treibt dich da immer an?
Ich glaube, das ist so den Ende-zu-Ende-Ansatz zu entwickeln für den Vertrieb. Ne? Von der Managemententscheidung zu Profitabilitätszahlen letztendlich. Ne? Mhm. Also, dass dein Unternehmen solide läuft. Und das Herzthema da drin ist eigentlich die Systematik. Dann systematisch, logisch aufgebauten Ansatz zu haben. Und da keile ich auch die steile These raus. Ne? Es ist ja beides wichtig, sowohl ne, Emotionen zu haben und ich mache auch einen empathischen, bauchgetriebenen Vertrieb. Aber das gleichermaßen Wichtige ist, das auch auf einer logischen Basis zu machen. Das soll heißen, Beispiel, vor 10 Jahren hatten wir unser erstes großes Beratungsprojekt. Und da waren wir gleich plötzlich, da waren in der Vertriebsorganisation, die in ganz Europa tätig war, wurden 5, wenn nicht sogar 7 parallel große Vertriebsprojekte angestoßen. Vertriebsvergütung, Vertriebstraining, CRM-Einführung gleichzeitig. Und wir waren in 3 oder 4 davon beteiligt. Und das war sicherlich total lukrativ auf der einen Seite, aber es hat auf der anderen Seite nicht gut funktioniert. Und warum hat es nicht gut funktioniert? Weil die Basisarbeit vorher nicht gemacht wurde. Das heißt, mal einen logischen Check-up zu machen. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Geht es mehr um Wachstum oder geht es mehr um Kosten gerade? Ne? Also geht es mehr um Profitabilitätszahlen. Daraus abgeleitet, bei welchen Kunden können wir denn unser Ziel erreichen und was müssten wir daraus abgeleitet eigentlich im Vertrieb, im Setup tun? Und daraus wäre eigentlich erst entstanden, welche Vertriebsvergütungsansätze machen wir. Das heißt, wir haben da sozusagen sind mitgelaufen, wir setzen sofort in den Maßnahmen an, ohne die Grundlogik zu haben. Mhm. Und das war nicht gut. Ne? Und mittlerweile würden wir sowas ablehnen, weil wir sagen, nee, pass auf, lass uns doch wenigstens eine Logikphase vorher einbauen, um das auf solide Füße zu stellen. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Plädoyer.
Ja, spannend. Ja, cool. Okay, also sozusagen die Strukturen, die Strategie erstmal klar zu haben oder nochmal zu überdenken oder zu reflektieren zumindest. Dass ich weiß, wohin wollen wir eigentlich, weil letztendlich ist Vertrieb groß und auch das Doing, man kann Trilliarden Sachen machen, aber es ist immer schlau, natürlich erstmal über das einmal einzig irgendwie klar zu sein, weil dann natürlich die Ressourcen und die Zeit und die Kosten einfach weitaus leaner irgendwie eingestellt werden können. Ne?
Absolut. Und da geht es nicht darum, so einen wissenschaftlichen Zwang, Zwangshandlung zu machen, sondern wenn das da ist, die Fragen stelle ich halt dann mittlerweile sehr hart, wenn das da ist, ist es ja gut, dann können wir auch sofort in ein Einzelprojekt gehen. Wenn das aber nicht da ist, dann werde ich sozusagen immer zurückfragen und so lange, bis wir sagen, dass ich dann eine Antwort bekomme auf die wesentlichen Fragen. Und nochmal, wenn ich schon in Vertriebsvergütung zum Beispiel denke, dann muss ich ja wissen, für welchen Teil der Salesforce, eigentlich für welchen Produktbereich, dementsprechend für welchen Kundenbereich, was soll das dahinterliegende Ziel sein? Ne? Es geht da wirklich stärker um Wachstum, ist es stärker eine Konsolidierung? Wenn ich das mal grundsätzlich verstanden habe, dann kann man das machen. Ne? Aber wenn ich es nicht verstanden habe, dann sollte man das erstmal klar haben.
Ja, spannend. Das hört sich für mich so an, als wenn darin auch ein guter Vertriebshack liegt oder auch ein kleiner Fuck-up.
Ja, beides, ne?
Ja, genau. Was wäre das bei dir? Also was würdest du gerne irgendwie der Audience teilen wollen als Vertriebshack und vielleicht auch ein Fuck-up?
Also ich versuche, wenn ich das jetzt, ich muss ja sehen, dass ich das richtig rum bildlich mache. Bei mir ist hier links, ne? Ja. Also wenn ich von links nach rechts, oder muss ich auch noch machen, ne? Also bei dir ist das hier links, ne?
Genau.
Also wenn ich von links die Entscheidung, die ich treffe, zur Vertriebsvergütung, meinetwegen Sales Territories, KI-Einführung und so weiter. Wenn ich die treffe, hoffe ich ja, dass ich rechts irgendwo meine Ergebnisse erziele. Profit, Wachstumsziele und so weiter. Und es ist viel zu häufig ein Fuck-up, wenn ich hier schnell links auf Knöpfe drücke, in der Hoffnung, ich erreiche das rechts. Und der Hack ist wiederum, denk einmal, dass ich das falsch habe, von rechts nach links, also von den Zielen zu deinen Maßnahmen. Und da kommst du immer über die Kundenstruktur, also passt das eigentlich, weiß ich genau, wo ich wachsen kann. In welchem Segment, also in welcher Zielindustrie, bei welchen Kunden? Sind es die Key Accounts, sind es die A-Kunden oder sind es manchmal vielleicht auch so die B-Kunden? Ne? Wenn ich das nicht weiß, dann brauche ich doch nicht schon über Vertriebsmaßnahmen in der Salesforce zu denken, die sich dann in irgendwelchen teuren Managementmaßnahmen ummünzen. Und der Hack ist sozusagen, änder deinen Denkansatz von, ich denke von der Maßnahme zum Ergebnis. Andersrum ist es sinnvoller, denke vom Ergebnis zur Maßnahme.
Schön, ja, cool, spannend. Das ist, ja, finde ich sehr wertvoll, weil wir tendenziell auch im Vertrieb ja sehr aktionistisch sind, ja, weil wir auch irgendwie letztendlich positiv denkend immer optimistisch oder oftmals zumindest optimistisch durch die Gegend gehen und dann irgendwie für uns auch vom Aufwand, merke ich zumindest oftmals, erlebe ich das eben auch nicht so viel ist, weil wir es gewohnt sind, auch viel zu machen. Aber es ist wirklich schlau, auch da nochmal sich, ich sag mal, in den Ohrsessel zu setzen und einfach mal, ja, genau Gedanken drüber zu machen, ne? Und das vom Ergebnis her zu denken, ist spannend. Weil das bedeutet auch, und das machen wir uns auch oftmals viel zu wenig klar, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was können wir denn, wenn wir Schnipp machen, was würden wir uns wünschen? Weil oftmals, ich sag mal, sind wir so gebunden an das, was ist, und lassen uns leiten von, ja, das geht nicht, weil, sondern aber wenn wir einfach mal Wunschszenarien aufsetzen, dann werden auf einmal auch ganz andere Energien frei, bloß die müssen natürlich irgendwie auch logisch durchdacht sein. Ne?
Und darüber muss erstmal eine Einigkeit existieren. Also die erste Frage, das sind eigentlich 12 Fragen, die wir durchlaufen. Und die erste Frage ist, nämlich vom Ergebnis her gedacht, was ist denn, wenn du 100 Punkte verteilen solltest auf Wachstum versus Kostenziele? Und du fragst 10 Top-Managerinnen und Manager im Raum, kriegst du ganz unterschiedliche Antworten häufig. Ne? Dementsprechend laufen die ja mit unterschiedlichen Zielvorstellungen durch die Welt und preachen das ja auch im Unternehmen. Und vielleicht noch ein wichtiger Satz, weil man ja jetzt denken könnte, dass mit dem Ohrensessel, ne? Man lehnt sich dann auch mal zurück, langer Winterabend, den hat man ja nie. Ne? Und dann kommt noch, und der auch noch, dieser Impuls auch noch von der Uni heißt ja, okay, da kommen wir ja nie zum Ziel. Das ist aber nicht, das ist nicht das, was ich damit eigentlich vermitteln möchte. Deswegen ist auch der Ansatz, den wir machen mit diesen 12 Fragen, der muss so durchlaufbar sein, dass ich das in 4 Wochen auch hinkriege. Mhm. Also so ein Sales Audit muss man auch in 4 Wochen, das ist auch der Anspruch, den ich an uns dann setze, den müssen wir auch in 4 Wochen umsetzen können mit einem Unternehmen. Und es geht nämlich nicht darum zu sagen, hey, wir leben jetzt eine Organisation und bringen die zu einem wissenschaftlichen Ansatz, sondern es geht darum, dass eine Grundlogik verfolgt wird. Ob die jetzt eine wissenschaftliche Fundierung hat oder nicht, sondern die muss ja erstmal eine Menschenverstandslogik haben. Darum geht es eigentlich eher.
Okay, das heißt, wenn ihr beratend zur Seite steht, dann sagst du, hey, es ist so pragmatisch, dass wir innerhalb von 4 Wochen auch was haben. Also habt ihr dann ein Skript oder eine Strategie, wie es laufen kann und wie es umsetzbar ist?
Genau, und vor allen Dingen das Allerwichtigste, du hast einen abgegrenzten Bereich, womit du dein Ziel entweder im Wachstumsziel oder Kostenziel am stärksten erreichst. Und dafür wird dann die Roadmap ausgearbeitet. Und der Anspruch ist auch, dass das andere lernen können. Also das heißt, wir vermitteln das unseren Studierenden. Im letzten Semester laufen die mit den Unternehmen durch ein Sales Audit und wir coachen die da drin. Das heißt, die Studierenden sollen in der Lage sein, das in der übernächsten Phase ihres Lebens, wenn sie dann Selbstführungspositionen erreichen, auch selber zu machen. Und dafür musst du es auch mal ausprobiert haben.
Und jetzt kommen wir zu einem auch persönlichen Thema, weil, was ich hier auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist deine wunderbaren Bücher, in denen viele sozusagen das auch wahrscheinlich nachlesen können.
Ich habe jetzt befürchtet, du würdest meinen Herzensverein nennen, den BVB und mich ins Leiden bringen, weil in Wembley und jetzt mit, aber genau, wer es jetzt in einem Jahr sieht, der erinnert sich nicht mehr, dass wir den wunderbarsten Trainer hatten, Edin Terzic, aber ja.
Genau, das ist wahrscheinlich auch ein persönliches Thema. Ja, genau, aber diese Sales Profit Chain, ein wahnsinniger Schinken, der irgendwie, glaube ich, nichts nicht beschreibt und wirklich alles irgendwie auf den Tisch legt. Der ist in 2022 erschienen, wenn ich richtig informiert bin. Und dann hast du nochmal nachgelegt mit der Sales Strategy, also Sales und Strategie, die in 2023 erschien. Und das sind wirklich tolle Ja, also ein wahnsinniges Fundament. Ich habe es mir auch, also ehrlich gesagt, nicht von A bis Z durchgelesen, aber ich habe auf jeden Fall schon darin studiert und es mir auch besorgt. Und ich finde es ganz wunderbar, weil man eintauchen kann, also wenn man jetzt nicht die Zeit hat, als Unternehmen irgendwie mit euch zu kooperieren, ist das, finde ich, ein wunderbares Fundament, um schon die ersten Impulse und Inspiration zu bekommen. Und ich die Vögel zwitscherten, dass du da auch einige Zeit lang dran gesessen hast und sehr viel Gehirnschmalz da drin steckt und sehr viel Erfahrung. Magst du da noch mal über den Prozess ein bisschen was erzählen oder vielleicht aber auch zu den tollen Büchern was teilen, die man übrigens natürlich auch in jedem Buchhandel erwerben kann?
Ja, da die Werbung hast du jetzt gehört. Also einmal vielleicht zwei Sachen dazu. Einmal, ja, das waren 7 Jahre Arbeit. Und nein, nicht alleine geschrieben, sondern mit der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen. Und das war genau der Ausgangspunkt, den wir hatten, dass wir am Anfang eben auch immer unstrukturiert Projekte gemacht haben. Ne? Und die Frage, was sind denn die 12 Fragen, mit der du deine Sales-Organisation wirklich auf Wachstum oder Kosten durchchecken kannst? Das waren, am Anfang wussten wir nicht, dass es 12 Fragen sind. Ne? Wir hätten gedacht, es sind vielleicht 8. Ne? Das ist eigentlich das, was ja, und es war sehr schmerzhaft, das zu schreiben, weil wenn man so einen Prozess beginnt, weiß man ja nicht, was das bedeutet.
Und du hast wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so umfangreich wird, oder war das von vornherein klar gewesen?
Nee, das war nicht klar. Ne? Dass es auch 2 Bücher werden, war nicht klar. Aber das ist tatsächlich, es steht eben überhaupt nicht alles über Vertrieb drin. Das war auch nicht die Idee. Zum Beispiel steht nicht drin, da steht zwar was, ne, wie kann man Vergütung durchdenken, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, jede Einzelmaßnahme zu durchdenken, sondern wie kommst du denn zur Einzelmaßnahme? Was ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zu Wachstum oder Kosteneinsparungen und sozusagen die Grundlogik, deinen Markt durchzuchecken. Darum ging es eigentlich viel mehr. Weniger um diese wissenschaftliche Vollständigkeit oder ein Lehrbuch. Ne? Und es war eben das Ziel, ein kopierbares 12-Fragen-System zu machen, was gerne draußen genutzt wird, wo die Leser die Scoresheets, die man dafür nutzen kann, oder Arbeitsvorlagen auch frei verfügbar kriegen. Ne? Und warum sind es 2 Bücher geworden, wird man manchmal gefragt. Das eine ist ja wirklich ein Check-up, ein Ende-zu-Ende-Check-up mit 12 Fragen deiner Vertriebsorganisation auf Wachstum und Kosten. Das andere ist nochmal strategisch gesehen für C-Level-Perspektive, das heißt höchste Führungsebene, wo es um den Wandel von Geschäftsmodellen geht. Also strategische Entscheidungen, steigen wir insbesondere in Lösungsgeschäftsmodelle als Industriegüterunternehmen ein? Und was bedeutet das, wenn ich das eigentlich aus dem Unternehmen rausmache, was bisher im klassischen Produktgeschäft unterwegs war, austauschbare Güter unterwegs waren. Was bedeutet das für einen Wandel im Vertrieb?
Ja, Wahnsinn. Okay. KI, hast du vorhin schon erwähnt, ist ja so das größte Entwicklungspotenzial, glaube ich, gerade überhaupt. Spannend natürlich auch gerade in Kombination mit Sales. Was sind so, wie, ich sag mal, die neuesten Erkenntnisse für dich, wo du sagst, hey, liebe Vertriebler, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, weil es euch einfach absolut hilft. Und grundsätzlich mal dem vorab vorausgeschoben, ich halte ja sehr viel davon, da wirklich tiefer einzutauchen, weil das Potenzial einfach riesig ist, auch Prozesse zu verschlanken, sich darin zu unterstützen, mehr noch beim Kunden und mit dem Kunden zu sein. Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich so deine, wahrscheinlich mit deine, dein Gedanke. Und mit diesem Gedanken finde ich es jetzt auch nochmal spannend, weil ich merke, dass das ganz viel ja im Kommen und auch schon existiert. Aber die Welt ist da draußen noch so bunt und so durcheinander. Also es gibt nirgendwo eine wirkliche Übersicht. Das finde ich jetzt gerade so eine heiße Phase, wo es spannend ist zu gucken, so was gibt's denn eigentlich schon, was Handfestes, was man vielleicht auch mit dem man sich beschäftigen sollte. Hast du da einen Tipp oder eine Empfehlung?
Also erstmal, genau das ist das, was wir auch gespiegelt bekommen haben, diese Komplexität und wo überall kann man das einsetzen. Und deswegen haben wir das Erste, was wir gemacht haben, eine Heatmap erstellt. Dazu gab es einen recht erfolgreichen LinkedIn-Post, weil wir das zusammen mit unseren Sales Innovation Lab Unternehmen gemacht haben, also diesen Zirkel von Unternehmen, mit dem wir solche Themen bearbeiten. Und in dieser Heatmap sind wir im Prinzip den Sales-Cycle von vorne nach hinten durchgegangen. Ne? Pre-Sales, dann Sales-Phase und dann After-Sales. Und so die Heatmap-Punkte, um mal zwei, drei rauszugreifen, war, also wo kannst du Komplexität reduzieren? Ist ja vorne die Datenverarbeitung, an welche Unternehmen kann ich eigentlich idealerweise herankommen, um Wachstum zu erzielen? Also da kann ich viel datengetrieben machen. Da gibt es ja unglaublich viel auch. Da findet man ja relativ schnell eine ganz lange Liste auch an Social Selling und so weiter. Dann aber in der Sales-Interaktion haben die meisten der Unternehmen, die wir bei uns haben, so diese CPQ, also insbesondere auch so Pricing-Themen, Angebote schnell verarbeiten. Wir hatten von Trilux einen sehr interessanten Vortrag dazu, wie man Ausschreibungen in Angebote überführen kann. Die haben einen langen Prozess dahinter sich. Ein total spannendes, auch mittelständisches Unternehmen. Sehr empfehlenswert, also sind da sehr weit. Und dann hinten After Sales, insbesondere die Unternehmen, die sehr, sehr viele Serviceanfragen bekommen. Da kann man so viel automatisieren. Da hat man unter anderem von Geberit einen sehr tollen Ansatz gesehen, die da Millionen von Anfragen durchfiltern können. Da kann man sich vorstellen, was da für ein Potenzial an Effektivität und Effizienz drin liegt. Ne? Das waren so drei Punkte, die in der Heatmap entlang dieser Phasen sehr viel genannt wurden.
Ja, schön.
Und wissen wir schon alles dazu? Nein. Das heißt, wir forschen jetzt ja auch weiter. Wir haben also auch Doktoranden bei uns, die in diesem Thema intensiv drin sind.
Cool. Ja, sehr schön. Danke dir fürs Teilen. Da können wir bestimmt auch in der Shownote den ein oder anderen Verlinkung machen, ne, von den Themen, die du jetzt gerade genannt hast. Super.
Ja.
Und dann haben wir ja auch ein ganz spannendes Feld noch, das Gen Z-Feld, sprich die, also was sowohl ja sich widerspiegelt in Mitarbeiter, aber auch natürlich Kunden, ne, zukünftige Kunden.
Ja.
Da habt ihr, glaube ich, auch Themen in der Uni, sprich in der Lehre dazu und auch praktische Beispiele. Was ist so da deine Erkenntnis? Also vielleicht auch beide Seiten irgendwie beleuchtet, sowohl in
Ja.
Richtung Mitarbeiter gehend, als auch irgendwie in Bezug auf zukünftige Kunden.
Also, ne, weil es wichtig ist, dann merken wir sofort, ist auch in der Agenda von diesem Sales Innovation Lab drin, dieses Jahr sogar an verschiedenen Stellen. Einmal Wandel des Einkaufs, wenn nämlich Gen Z, im Moment noch eher Gen Y, in die Einkaufsabteilung reinkommt. Wie verändert sich eigentlich so eine professionelle Einkaufsabteilung im Suchverhalten, im Entscheidungsverhalten? Ganz wichtiges Thema. Dann weiteres wichtiges Thema, wie kriegen wir denn die Talente von morgen, Gen Z, eigentlich in unsere Unternehmen rein? Und darf ich noch nicht die Ergebnisse teilen, aber ich glaube, wenn der Podcast veröffentlicht ist, ist genau der Moment, dann kommst du auch gerne sofort in die Shownotes. Wir haben zusammen mit dem Unternehmen Mewa, die ja im Textilbereich sehr, sehr großer Mittelständler mit einer riesigen eigenen Salesforce unterwegs, und die haben mit uns gemeinsam eine Studie aufgesetzt, generationsübergreifend zum Fachkräftemangel im Vertrieb. Immer aber auch in Kontrastierung mit Gen Z. Also wie ticken die, was denken die, was im Vertrieb wichtig sein wird und was hält die davon ab, sich auf Vertriebsberufe zu bewerben? Und einige wirklich interessante Ergebnisse. Ich kann so viel schon mal verraten. Gen Z ist nicht das Problem. Gen Z ist nicht das Problem für den Fachkräftemangel. Wenn, dann liegt der Fachkräftemangel über alle Generationen hinweg. Gen Z ist sogar einen Tick bereiter, in den Vertrieb zu gehen, als es die anderen Generationen sind. Gen Y und Gen Z muss man da ein bisschen zusammennehmen. Die sind beide relativ offen gegenüber dem Vertrieb. Die älteren Generationen haben noch größere Vorbehalte.
Spannend. Das heißt also, die haben grundsätzlich eine Offenheit, in Vertriebsjobs zu gehen und scheint ihnen nicht zu viel zu sein, oder
Auf
was?
niedrigem Niveau, ne? Also der Fachkräftemangel ist über alle Generationen hinweg extrem. Und die Offenheit, in den Vertriebsberuf zu gehen, ist in allen Generationen relativ gering. Aber es wird nicht schlechter. Also die Gen Z, Gen Y sind etwas mehr offen gegenüber dem Vertrieb, ne? Auf einem niedrigen Niveau leider. Also wir haben vor Jahren mal eine Untersuchung gemacht, da haben wir gefragt, könnten Sie sich vorstellen, Ihrem Kind, Sohn, Tochter, einen Beruf im Vertrieb zu empfehlen? Das haben wir auch zu anderen Berufen gefragt. Im Vertrieb war das Schlusslicht. 8% können sich vorstellen, ihren eigenen Kindern zu sagen, hey, ein Vertriebsberuf ist was Tolles für dich, ne? Kann ich dir
Witzig.
empfehlen. 8%.
Ja, da hat es immer noch eine kleine Schmuddelecke irgendwie, ne? Und dabei ist
Ist
es,
so, ja.
dann in dem Moment erwähne ich immer ganz gerne, dass ich ja Vertrieb als Fürsorge auch betrachte und nicht als über den Tisch ziehen, sondern
Ja.
und dann bekommt es eigentlich einen ganz anderen Blickwinkel. Aber gut, ein Ruf ist ein Ruf manchmal. Cool. Im Zuge der Zeit, lieber Jan, ich könnte, glaube ich, Stunden noch mit dir hier weiter mich austauschen. Das ist so spannend. Was möchtest du noch teilen, was wir noch nicht erwähnt haben? Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was noch spannend sein könnte, sowohl für dich als auch vielleicht auch für die Audience?
Ich glaube einfach, den Enthusiasmus, den wir beide teilen, wenn da draußen Menschen sind, die sich für dieses wundervolle Berufsfeld Vertrieb engagieren, dann lasst es uns gemeinsam tun. Wir haben diesen wunderbaren Verband der Vertriebsmanagerinnen und Manager, der jedes Jahr einen großen Kongress, den VMK, ausrichtet, geführt von Christina Ries, die das fantastisch macht als Präsidentin. Und das ist eben gemeinsam unsere Aufgabe aus den verschiedenen Richtungen, egal ob es Wissenschaft ist, aus dem Unternehmen raus, aus dem Verband raus, auch mal in die Politik rein. Lasst uns da alle mithelfen. Bochum ist dafür eine offene Tür. Also wir freuen uns darüber, über alle, die da in die Richtung mitkämpfen. Und wir sind in diesem Verband zum Beispiel ehrenamtlich im wissenschaftlichen Beirat. Und ja, das ist unser Herzblut. Machen wir einfach von innen heraus.
Das finde ich ein schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Und witzigerweise kam gerade bei Bochum, wo das Bochum so ausgesprochen hat, kam mir nochmal Herbert Grönemeyer hin, mit seinem Lied in Erinnerung.
Ja.
Sehr schön. Jan, vielen, vielen Dank für den Austausch. Es war mir eine Freude. Liebe Zuhörer, Zuschauer, wir werden schöne Shownotes mit tollen Mehrwerten sozusagen teilen. Guckt euch das an. Geht auf den Jan zu, über LinkedIn mindestens erreichbar und würde mich freuen, wenn die ein oder andere Verknüpfung hergestellt werden kann, weil auch ich, wie du es richtig sagst, wir beide sozusagen voller Herzblut für Vertrieb sind und das macht einfach Spaß und ist auch eben sehr sinnvoll für Firmen nach wie vor, weil die Nase im Markt zu haben für Weiterentwicklung auch ein Aspekt ist einfach total wichtig. Insofern vielen, vielen Dank für deinen Austausch.
Sehr, sehr gerne. Es war eine große Freude.
Bis ganz bald.
Grüße aus Bochum.